Guten Abend, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelseminar, heute mit einem ganz neuen Thema. Und zwar wollen wir das Buch Hiob miteinander studieren, und zwar vollständig, Kapitel für Kapitel. Und wir wollen gleich rein in das Thema, wir lesen die ersten drei Verse, Hiob 1, ab Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war vollkommen und rechtschaffen, Gott fürchtend und das Böse meidend. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 Joch Rindern und 500 Eselinnen. Und in sehr vielem Gesinde. Und dieser Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Es ist ja so, wenn man an ein neues Bibelbuch herangeht, dann sollte man sich mit verschiedenen Einleitungsfragen beschäftigen. Und diese Einleitungsfragen sind manchmal etwas mühsam und etwas unattraktiv. Im ersten Moment, aber nützlich dann für alles Weitere. Aber damit es eben nicht so ist, dass jetzt die ganze erste Vorstellung des Buches Hiob, Kapitel 1, einfach so mühsam ist, wollen wir das verteilen, dass gewisse Einleitungsfragen jetzt schon drankommen und weitere später, sodass es ein bisschen durchmischt ist, gerade mit dem direkten Studium des Textes. Das Buch Hiob behandelt die Frage des Leidens. Ich habe mir überlegt, welchen Titel soll ich wählen für dieses Bibelstudium? Leiden wozu wäre ja ein guter Titel. Oder Gottes Hand im Leiden, wie ein Buch von Erich Bonzels betitelt war zum Thema Hiob. Oder warum müssen Gerechte leiden? Gottes unbegreifliche Wege durch Leiden zum Segen. Das ist ein bisschen lang und darum habe ich es kürzer genommen. Gottes Wege durch Leid zum Segen. Und man könnte auch ganz kurz sagen, mit einem lateinischen Wort, das der Leitspruch der Hugenotten war, post tenebras lux. Nach der Finsternis das Licht. Und das entspricht übrigens genau dem Inhalt von Psalm 112. Wo wir lesen in Vers 4. Den Aufrichtigen geht Licht auf in der Finsternis. Das umschreibt das Buch Hiob wunderbar. Aber man könnte auch sagen, das Zeugnis der Erlösten gegenüber Menschen und Engel. Aber machen wir es kurz. Gottes Wege durch Leid zum Segen. Wer hat das Buch Hiob geschrieben? In der jüdischen Überlieferung ist die Frage ganz klar beantwortet worden. Und es war ja so, dass nach Römer 3 dem jüdischen Volk das Wort Gottes, das Alte Testament, anvertraut worden ist. Und das Alte Testament musste, als von Gott kommend, vom jüdischen Volk so beurteilt werden, jeder einzelne Prophet musste den Prophetentest bestehen. Und der erste Bibelschreiber war Mose. Er schrieb die 5 Bücher Mose und auch Psalm 90, aber eben im babylonischen Talmud, im Traktat Baba Batra 15a, wird ganz klar ausgedrückt, Mose hat Israel auch das Buch Hiob gegeben. Hiob in all seinen Leiden hat den Wunsch geäußert, dass seine Geschichte aufgeschrieben würde. Und so lesen wir in Hiob 19, Vers 22, Warum verfolgt ihr mich wie Gott und werdet meines Fleisches nicht satt? Das sagt er seinen Freunden. Oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie in ein Buch gezeichnet würden mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen eingehauen, auf ewig. Nun, das war sein Wunsch und der Wunsch wurde erfüllt. Denn wir haben das Buch Hiob in der Bibel. Man muss davon ausgehen, dass diese Geschichte aufgeschrieben wurde zu seiner Zeit und dass Mose aufgrund dieses Berichtes, inspiriert durch den Heiligen Geist, das Buch Hiob in der biblischen Form verfasst hat. Also ganz ähnlich, wie das beim ersten Buch Mose war. Wir haben im ersten Buch Mose eine ganze Reihe von Hinweisen in der Textstruktur, dass diese Berichte ursprünglich wohl auf Tontafeln aufgeschrieben worden waren und dass Mose diese Tontafeln genommen hat als Grundlage und inspiriert durch den Heiligen Geist schließlich das erste Buch Mose geschrieben hat. Und diese Art von Bibelbuchschreiben unter der Inspiration ist ganz ähnlich, was später auch ein Lukas gemacht hat. Lukas hat zuerst eine Vorarbeit gemacht, er ist den Augenzeugen nachgegangen, lesen wir in den ersten Versen seines Evangeliums, und hat aufgrund dieser Augenzeugen-Aussagen unter der Inspiration des Heiligen Geistes das Lukas-Evangelium verfasst. Nun, die Geschichte Hiobs, das werden wir im Lauf der Kapitel immer deutlicher sehen, handelt von einer sehr frühen Zeit. Und zwar lebte Hiob offensichtlich in den Jahrhunderten gleich nach der Sintflut, wo es nach den biblischen Hinweisen zufolge noch Eiszeit gab. Die Eiszeit muss man sich vorstellen als eine Folge der Sintflut, die über mehrere Jahrhunderte angehalten hat. Und wir haben im Buch Hiob ganz besonders viele Hinweise auf diese Eiszeit. Aber das werden wir dann eben im Lauf des Studiums der Kapitel genauer im Detail anschauen. Das sei einfach mal als Behauptung hier hingestellt, um zu sehen, in welcher Zeit Hiob lebte. Aber sein Buch wurde dann in der endgültigen Fassung durch Mose um 1600 vor Christus verfasst. Der Auszug aus Ägypten unter der Führung von Mose fand nach strenger biblischer Chronologie statt 1606 vor Christus. Dann kam die Wüstenwanderung von 40 Jahren. Und die biblischen Propheten des Alten Testaments, die erstrecken sich über eine Zeit bis auf den letzten Malachi um ca. 400 vor Christus. Und so ist das Buch Hiob ein Buch in dieser riesigen Bibliothek des Alten Testaments. In diesem Zusammenhang wird natürlich gerne die Frage gestellt, und wie ist das mit Qumran? Hat man in den Höhlen am Toten Meer auch Schriftrollen des Buches Hiob gefunden? Und das können wir ganz klar bejahen. Es wurden ja Überreste gefunden von allen Bibelbüchern des Alten Testaments, außer dem Buch Esther. Es gibt Bibelbücher, die sind sehr häufig vertreten, und dann gibt es Bücher, die weniger vertreten sind in Qumran. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass eben ein Bibelbuch nur einmal durch ein Manuskript belegt ist in Qumran und eben zwischen 1 und 0, wie im Fall von Esther, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr nahe beieinander. Aber vom Buch Hiob haben wir insgesamt 4 hebräische Manuskripte. In Höhle 2 wurde eines gefunden, in Höhle 4 gleich deren 3. Aber es gibt noch aramäische Manuskripte, also Übersetzungen des Buches Hiob auf Aramäisch, ein Manuskript in Höhle 4 und eines in Höhle 11. Aber die dritte Rolle, der dritte Beleg in Höhle 4 ist besonders erwähnenswert, denn dieser Text ist geschrieben in althebräischer Schrift. Wenn ich sage althebräisch, meine ich eben nicht das, was man normalerweise als althebräisch bezeichnet, sondern die althebräische Schrift, wie man sie schrieb vor der babylonischen Gefangenschaft im 6. Jahrhundert vor Christus. Das Manuskript wird heute allgemein datiert auf etwa 225 bis 150 vor Christus in diesem Umfeld. Also dieses Manuskript gehört zu den ältesten Manuskripten in Qumran überhaupt. Aus dem 3. Jahrhundert stammen die ältesten, die spätesten aus dem 1. Jahrhundert bis zum Jahr 68. Das ist die oberste Limite. Und so sehen wir also sehr alt. Und warum in althebräischer Schrift? Unter all den biblischen Manuskripten in Qumran sind nur Manuskripte von den fünf Büchern Mose zum Teil in dieser althebräischen Schrift verfasst. Sonst nicht von den anderen Bibelbüchern. Und jetzt eben noch das Buch Hiob. Nun, das kann man so interpretieren, ist kein Beweis, weil im Judentum bekannt war, dass eben Mose die fünf Bücher Mose geschrieben hat und auch das Buch Hiob. Kann man das auch so in besonderer Ehrerbietung auch in althebräischer Schrift geschrieben. Und natürlich ist noch eine Möglichkeit, aber das ist auch eine Interpretation, die man so nicht beweisen kann. Es sind ja nicht alle Manuskripte der fünf Bücher Mose in althebräischer Schrift geschrieben, sondern nur ein Teil. Und wenn die so geschrieben sind, könnte das sein, dass sie eben Abschriften sind von Manuskripten aus der Zeit vor 600 vor Christus. Und weil die in dieser althebräischen Schrift verfasst sind, ist die Abschrift in Qumran eben auch in dieser althebräischen Schrift verfasst. Wie gesagt, Hiob lebte in den Jahrhunderten nach der Sintflut. Nach strenger biblischer Chronologie fand die Sintflut statt im Jahr 2343 vor Christus, also im dritten Jahrtausend vor Christus. Und dann werden in 1. Mose 11 die 10 Generationen nach Noah beschrieben, von Sem bis Abraham. Nach strenger Chronologie wurde Abraham im Jahr 2111 vor Christus geboren. Und wie gesagt, Jahrhunderte später, 1606 vor Christus, fand der Auszug aus Ägypten statt. Nun, Hiob wurde sehr alt. Im letzten Kapitel wird gesagt, dass er nach all seinen Leiden, als er wiederhergestellt worden war, noch 140 Jahre gelebt hat. 42, Vers 16. Also er lebte x plus 140 Jahre insgesamt. Aber Kapitel 42 erläutert, dass Gott Hiob alles, was er einst besaß, doppelt wieder zurückgab. Er bekam doppelt so viele Esel, Kamele, Kleinvieh und so weiter. In dem Fall 140 Jahre ist das Doppelte, was er vorher hatte. Und so können wir also rechnen, x plus 2x gleich 3x. Aber in diesem Fall wissen wir ja schon, 2x, das Doppelte von dem, was er vorher hatte, ist 140. Und dann wird klar, ach so, dann ist natürlich x 70 und 3x ist 210. Er lebte 70 und dann 140 Jahre, folglich 210 Jahre. Und dieses enorm hohe Alter ist interessant. In den Generationen nach Noah, von der Sintflut bis auf Abraham, geht das Alter der Patriarchen, der Urväter, kontinuierlich runter. Übrigens sind die Zahlen so, dass sie in einer negativen exponentiellen Kurve beschrieben werden können. Das ist hochinteressant, weil exponentielle Rechnungen, Kurven, konnte man im Altertum nicht berechnen. Das ist etwas aus der moderneren Mathematikgeschichte. Und trotzdem sind diese Zahlen so. Und dann kommt dazu, viele Prozesse in der Biologie können gerade mit Exponentialkurven beschrieben werden. Also das weist darauf hin, diese Zahlen, die sind authentisch und die beschreiben einen biologischen Prozess, der zu dieser Altersminderung geführt hat. Aber so, dass eben in der 10. Generation ein Tiefpunkt erreicht wird mit Abraham, der 175 Jahre alt war. Und die Bibel sagt, er war alt und der Tage satt. Aber Hiob, 210. Und das ist ungefähr das Alter von Abrahams Vater, Terah. Der wurde noch knapp über 200 Jahre alt. Und das sind so Hinweise, dass man also Hiob etwa in die Zeit vor Abraham, aber eben deutlich zum Ende der 10 Patriarchengenerationen nach der Sintflut einordnen können. Noch etwas zur Einleitung und dann gehen wir wirklich in den Bibeltext hinein. Und zwar die Frage, wie ist das Buch aufgebaut? Das ist immer eine sehr wichtige Frage, weil die Beantwortung der Frage hilft uns, ein Bibelbuch viel besser zu verstehen. Also, wie ist das Buch Hiob aufgebaut? Eigentlich ganz einfach. Aus 6 Teilen. 3 und 3, die sich gegenseitig spiegeln. Teil 1, Kapitel 1 und 2, da sehen wir den Weg von Hiob vom Wohlstand ins Unglück. Und dieser erste Teil spiegelt sich mit dem letzten Teil, mit Teil 6, das ist Kapitel 42, wo Hiob nach seinen Leiden völlig wiederhergestellt wird von Gott. Und dort sehen wir den Weg Hiobs vom Unglück in den Wohlstand. Also genau das Entgegengesetzte. Gehen wir jetzt zum Anfang. Der zweite Teil, das ist Kapitel 3. Nachdem Hiob in tiefstes Unglück gefallen war, da hat er seinen Geburtstag verflucht. Und er kam zum Schluss, seine Geburt sei ein Fehler gewesen in der Schöpfung. Wäre er doch nie geboren. Nun, das spiegelt sich mit Teil 5. Wo wir sehen werden, ganz am Ende der Leiden Hiobs erscheint Gott, Hiob, und er spricht aus dem Sturm zu ihm. Er spricht über die Schöpfung, über viele Details der Schöpfung. Es ist ein hochwissenschaftlicher Teil, Kapitel 38 bis 41. Die Rede Gottes und der Inhalt ist Gottes Weisheit in der Schöpfung. Und das ist eben der Kontrast zu der Rede Hiobs, wo es geht um einen angeblichen Fehler, Irrtum in der Schöpfung. Und dann haben wir drittens den großen Teil, Kapitel 4 bis 31, die Diskussionen mit den drei Freunden. Und zwar haben wir hier 3 Zyklen. Auf diese Behauptung, die Geburt sei ein Fehler gewesen im Fall von Hiob, antwortet sein ältester Freund Eliphas. Und Hiob gibt wieder die Antwort zurück. Dann kommt der zweitälteste Bildad und Hiob antwortet. Dann der jüngste der drei, Zophar, und Hiob antwortet. Das ist die erste Serie, Kapitel 4 bis 14. Dann kommt eine zweite Serie, 15 bis 21 wieder in der Reihenfolge Eliphas, Hiob, Bildad, Hiob, Zophar, Hiob. Und schließlich eine dritte Phase, Kapitel 22 bis 31, Eliphas spricht, Hiob antwortet, Bildad spricht, Hiob antwortet, Zophar spricht nicht mehr. Es gibt ja in Diskussion die Situation, wo einer sagt, es bringt überhaupt nichts, weiter zu diskutieren. Und so bricht er ab. Alles sehr unbefriedigend. Und es ist so, dass sich die Frage stellt, warum haben wir diese vielen Diskussionen in der Bibel so ausführlich dargestellt, wenn ja auch darin so viel Falsches gesagt wird gegen Hiob. Ganz am Schluss müssen ja die drei Freunde sich vor Gott beugen über ihre Reden. Und auch Hiob beugte sich über seine Reden. Warum steht das in der Bibel? Und nun ist gerade eine Frage eingegangen. Es ist jetzt so, dass wir ab dieser Serie von Hiob die Möglichkeit haben, online Fragen zu stellen. Wenn Sie schauen auf YouTube in der Videobeschreibung unten, sehen Sie einen Link und da kommt man auf einen Schreibbereich, wo man Fragen eingeben kann. Und ich werde also versuchen, im Lauf der Bibelstunde auf solche Fragen einzugehen, wenn ich sehe, das bringt wirklich weiter und das sollte auch jetzt beantwortet werden. Manchmal kann es sein, dass eine Frage vielleicht erst in einem weiteren Teil näher besehen werden sollte. Also darum soll man nicht enttäuscht sein, wenn ich jetzt nicht auf jede Frage eingehe. Aber es ist gerade eine Frage eingegangen und die lautet, inwiefern können die Worte der Freunde Hiobs als Wort Gottes zitiert bzw. angewandt werden? So wie es auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 3, Vers 19 tut. Nicht wahr? In 1. Korinther 3 zitiert der Apostel Paulus aus dem Buch Hiob. Und zwar, um einen Gedanken, den er geäußert hat, alttestamentlich zu belegen, zu unterstreichen. Aber das Besondere ist, diese Frage stammt aus einer Rede von Eliphas, dem ältesten Freund. Ich lese 1. Korinther 3, Vers 19. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Das ist ein Grundsatz, den der Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, hier vorstellt. Und dann begründet er, denn es steht geschrieben. Und das ist die typische Einleitungsformel im Neuen Testament, wenn aus der Heiligen Schrift, aus der inspirierten Heiligen Schrift des Alten Testaments zitiert wird. Denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Und das ist ein Zitat aus Hiob 5, Vers 13. Nun, die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Diese drei Freunde und auch Hiob waren überaus weise Männer. Und zwar Männer, die den wahren Gott kannten und eine ganz erstaunliche, tiefe Erkenntnis des Wesens Gottes hatten. Das werden wir beim Studium all dieser Kapitel noch sehr, sehr deutlich sehen. Es ist interessant, nach der Sintflut in den Turmbau von Babel, da hat sich die Menschheit immer mehr von Gott abgewendet. Und die Menschen haben ihre eigenen Religionen aufgebaut und den wahren Gott verlassen. Aber in diesen ersten Jahrhunderten gab es eben immer noch gottesfürchtige Männer an verschiedenen Orten auf der Welt, die den wahren Gott noch kannten. Und dazu gehören eben gerade Hiob und seine Freunde. Sie haben also aus diesem Schatz von Wissen über den wahren Gott in ihren Diskussionen geschöpft. Aber das Problem ist, sie haben das Wissen falsch angewendet. Sie haben richtige Dinge gesagt, aber für die falsche Zeit und für die falsche Person. Und das Buch Hiob zeigt uns eben, wie wichtig es ist, dass wir die Dinge, die Gott uns in seinem Wort offenbart, dass wir sie auf die richtige Zeit und auf die richtigen Personen anwenden. Wenn zum Beispiel etwas in der Bibel gesagt wird für Israel, das irdische Volk, dann darf man das nicht einfach unbesehen auf die Gemeinde, das himmlische Volk, beziehen. Wenn man das tut, muss man das ganz genau biblisch begründen können. Oder eben auch zeigen können, das geht nicht, denn das ist typisch für Israel als irdisches Volk und das ist typisch für die Gemeinde als himmlisches Volk. Und nun hat der Apostel Paulus aus der Rede von Eliphas ganz am Anfang zitiert eine gewaltige, tiefe Wahrheit. Gott kennt all die Menschen, die meinen, sie seien gescheit und weise und intellektuell in ihren Augen. Aber er sieht all das Hinterlistige in ihrem Denken. Und darum zitiert er aus dem Buch Hiob, aus dieser Rede, wo Eliphas zwar die Dinge falsch angewendet hat, aber richtig gesagt, und Mose hat das alles aufgeschrieben als Wort Gottes zu unserer Belehrung. Wir gehen jetzt weiter, und zwar direkt in den Bibeltext hinein. Kapitel 1,1 noch einmal. Es war ein Mann im Land Uz. Wo liegt das Land Uz? Das Land Uz kommt auch vor im Buch der Klagelieder, in Kapitel 4. Und da haben wir einen ganz wichtigen geografischen Hinweis, um Uz lokalisieren zu können. Klagelieder 4, Vers 21. Sei fröhlich und freue dich, Tochter Edom, Bewohnerin des Landes Uz. Edom ist ein Volk, das in der biblischen Geschichte erst später, nach der Zeit von Hiob, entstanden ist. Nämlich aus den Nachkommen von Esau. Aber hier in dem Buch Klagelieder schreibt Jeremia, dass die Edomiter das Land Uz bewohnen. Nun wissen wir natürlich ganz genau, wo das Land Edom lag. Dieses Land wird ja sehr oft in der Bibel beschrieben. Das ist dieses Land südlich vom Toten Meer auf der heute jordanischen Seite, wie wir das auf der Karte sehen und daneben auf dem NASA-Bild vom Weltall aus gesehen. Dort ist das Land Edom, dort war das Land Uz. Hier noch ein paar Ansichten von dieser Gegend. Hier auf dem Bild sieht man die Berge von Edom, beziehungsweise von dem Gebiet des Landes, im Bereich des Landes Uz. Also man muss sich das vorstellen. Jedenfalls das Land Uz überschneidet sich mit Edom, auch wenn es nicht vollkommen deckungsgleich ist. Auch hier nochmals eine Ansicht dieser Berge, die später die Heimat wurden von Esau und seinen Nachkommen. Hier noch ein drittes Bild. Man muss bedenken, das ist ein Gebiet, das heute ganz stark durch Wüste gekennzeichnet ist, aber in der Bibel lesen wir, dass Hiob in diesem Land Uz 7000 Stück Kleinvieh hatte, 3000 Kamele, 500 Jochrinder, 500 Eselinnen. Das wäre heute schwierig. In der heutigen landwirtschaftlichen Situation. Und das ist einer von vielen Hinweisen, dass das Klima in der Zeit von Hiob ganz anders war. Wir haben in keinem Bibelbuch so viele Hinweise auf Schnee und Eis und so weiter, wie gerade im Buch Hiob. Nun, heute gehört das Land Uz zu den heißesten und trockensten Gebieten der ganzen Welt. Aber das Klima heute ist nicht mehr das Klima wie zur Zeit von Hiob. Stichwort Klimawandel. Das ist eben eine Tatsache, Das Klima hat sich durch die ganze Geschichte der Erde hindurch immer gewandelt. Klimawandel ist nicht etwas Besonderes für eine bestimmte Zeit wie heute, sondern das hat es immer gegeben. Das Klima nach der Sintflut war deutlich anders und wir werden auch sehen, für viele Menschen sehr, sehr schwierig. Und da sehen wir schon etwas Wichtiges. Im Buch Hiob wird das beschrieben werden, diese schwierige Zeit und wie viele Menschen darunter gelitten haben. Unter den Naturkatastrophen als Folge der Sintflut. Und so sehen wir in diesem Buch, wird nicht nur das Leiden von Hiob beschrieben, sondern auch das Leiden von unzähligen anderen Menschen. In Vers 1 haben wir gelesen, es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und es ist so, dann wird gleich sein Glaube noch beschrieben. Und dieser Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Aber bevor der Glaube beschrieben wird, wird eben seine Person beschrieben. Das heißt, sein Name war Hiob. Aus der riesigen Zahl von Menschen damals auf der Erde wird das Zoom zusammengezogen auf ein bestimmtes Land im heutigen Südjordanien, Uz. Und in diesem Ausschnitt der Menschheit wird das Zoom nochmals zusammengezogen auf eine Person und die hieß Hiob. Das ist das Wichtigste. Seine Person. Und wie wichtig die Person ist, sehen wir zum Beispiel in Jesaja 43, wo Gott so persönlich spricht. Und das kann jeder, der den Herrn Jesus als seinen Retter kennt, für sich übertragen. Und da heißt es in Jesaja 43, 1, und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also, hier wird Jakob, der Stammvater Israels, der den zweiten Namen Israel hatte, angesprochen. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bezogen auf den Stammvater, der dann wieder steht für das Volk Israel. Aber das kann man ganz persönlich auf sich beziehen. Gott sagt dem einzelnen Erlösten, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das heißt, der Name, der Eigenname, drückt aus das, was wir als Person sind. Es ist ja auch so, dass wir auf den Eigennamen ganz besonders sensibel reagieren. Es kann sein, man ist eine Menschenmenge drin und da hört man irgendwelche Leute reden und rufen und man hört auch Namen, aber plötzlich hört man den eigenen Namen, Roger, dann reagiert man. Aber hätte es geheißen Maria oder Hans oder was auch immer, keine Reaktion. Aber es gibt gerade einen Reflex, wenn man den eigenen Namen hört, weil das so stark mit unserer Person verbunden ist. So war das auch am Auferstehungstag. Maria Magdalena am leeren Grab. Und dann plötzlich kommt dieser Ruf, Maria. Und sie wendet sich um und erkennt den Auferstandenen. Maria, ihr Eigenname. Und Hiob, dieser Name drückt aus, diese Person war für Gott wichtig. Und warum, werden wir gleich noch sehen. Sein Name bedeutet Angefeindeter. Iyov ausgesprochen. Und das hebräische Wort Ayev heißt Feind. Und Iyov, das ist eine Nominalbildung, die man auch sonst im Hebräischen kennt. Also eine Wurzel. Hier in diesem Fall Ayav wird gebildet mit I-O Und der Mittelvokal, also das J hier, das Mittelvokal der Wurzel, wird hier verdoppelt. Iyov, das kennt man auch sonst im Hebräischen, und das bedeutet Angefeindeter. Im Akkadischen, im Babylonischen, findet man auch den Namen Ayabu in diesem Sinn, von Angefeindeter. Es ist allerdings so, dass es auch Leute gibt, die gut Hebräisch können, die würden den Namen übersetzen. Und da gehe ich jetzt auch wieder ein auf eine Frage, die aus dem Publikum direkt gestellt worden ist. Da wird gesagt, Abraham Meister schreibt, dass der Name Hiobs verfolgt oder bedrängt heißt. Also genau in dem Sinn, wie ich das hier vorgestellt habe. Aber der Fragesteller sagt, aber der Ausdruck I, am Anfang kommt I, jo, I bedeutet doch wo, und ob würde entsprechen hebräisch Av, Vater. Das ist nicht unmöglich, den Namen so zu deuten, aber gerade eben, dass diese Form des Namens mit I, mit den Vokalen I, O und der Mittelkonsonant der Wurzel, das ist J in diesem Fall, wird verdoppelt. Das findet man eben auch anderswo im Hebräischen und das würde eben dafür sprechen, dass das nicht zwei Wörter sind, die zusammengesetzt sind, eben I und O, wo Vater, sondern Angefeindeter bedeutet. Und es ist auch so, wer das so erklärt, wo ist der Vater, sagt dann, das passe genau zum Buch, weil ja hier die Frage gestellt wird, wo ist Gott in all dem Leiden? Aber eben, das heißt nicht, zum Beispiel, Ijel, wo ist Gott, sondern Iob. Und Gott wird im Buch Hiob nie Vater genannt. Also wenn man einen Bezug hätte im Buch Hiob, wo Gott als Vater vorgestellt wird, wie zum Beispiel im Buch Jesaja, dann wäre dieser Bezug auch naheliegender, aber es ist nicht so. Und aus diesen Gründen gehe ich davon aus, es heißt Angefeindeter. Und wir werden gleich im ersten Kapitel sehen, Satan ist der Feind, der Hiob anfeindet und all das Elend, das über ihn kommt und das Buch eben so über 42 Kapitel hinweg beschäftigt. Damit bekommt eben dieser Name eine ganz besondere Bedeutung. Aber wie gesagt, zuerst die Person und dann kommt eben sein Glaube, der beschrieben wird. Er war vollkommen rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Vollkommen. Wie kann man vollkommen sein? Niemand ist sündlos. Römer 3,23 sagt, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das gilt seit dem Sündenfall. 1. Mose 3. Aber wie kann es heißen, vollkommen? Nun, das hebräische Wort Tam kommt von einer Wurzel, die heißt vollständig sein, ganz, ungeteilt. Also es ist nicht ein Hinweis, dass Hiob ohne Sünde war. Nein, er war auch ein Sünder, aber der eine radikale Umkehr erlebt hatte und sein Leben ganz Gott zur Verfügung gestellt hat. Und das meint dieses Vollkommen, er war vollständig in seinem Herzen auf den Herrn ausgerichtet. Er hatte ein ungeteiltes Herz und war so mit dem Herrn in Gemeinschaft lebend. Und dann, rechtschaffen bedeutet, dass er geradlinig war. Der Gerechte wird in den Psalmen verglichen mit einer Palme, weil das eben so ein gerader Baum ist. Und der Rechtschaffene drückt das aus. Und Hiob war ein ganz geradliniger Mann. Und weiter, Gott fürchtend. Und das ist auch der Schlüssel schon dafür, warum Hiob so weise war. Er war überaus weise. Und wenn wir dazu aufschlagen aus dem viel später geschriebenen Buch der Sprüche, dann sehen wir, wie König Salomo, der bereits das Buch Hiob kannte, viel später schreibt, was die Voraussetzung ist, um weise in den Augen Gottes zu sein. Sprüche 1, Vers 7. Das ist der Schlüsselvers des Buches der Sprüche. Und da heißt es, die Furcht oder die Ehrfurcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das war bei Hiob so der Fall. Und das Böse meidend. Nun, in demselben Buch der Sprüche, wenn wir aufschlagen, Kapitel 3, Vers 7, da sehen wir, dass die wahre Weisheit einen Menschen dazu führt, dass er sich vom Bösen abwendet, wegwendet, damit nichts zu tun haben will. 3, Vers 7, sei nicht weise in deinen Augen, also in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Also die Gottesfurcht als nächster Schritt führt dazu, dass man sich vom Bösen abwendet. Und sieht man das, was im Buch Hiob hier nacheinander steht, Gott fürchtend und das Böse meidend, wird später von Salomo aufgenommen im Buch der Sprüche, sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Und damit gehen wir zurück zu Hiob 1, Vers 2. Als nächster Punkt wird beschrieben seine Familie. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Also Hiob war ein Mann, dessen Herz ganz mit Gott war. Und dieser Mann war bereit, eine Familie zu haben, zu heiraten und eine Familie zu haben. Und er war bereit, wenn der Herr es schenkt, nicht nur ein Kind zu haben, nicht nur 2, sondern in seinem Fall 10. Und das bedeutet einen Rieseneinsatz an Kraft, an Energie. Und Hiob war dazu bereit. In der heutigen Zeit gibt es manche jungen Leute, die sagen sich, ich möchte gar nicht unbedingt heiraten. Obwohl die Voraussetzungen da wären. Abgeschlossene Berufsausbildung, alle notwendigen Voraussetzungen sind da. Wir wollen nicht heiraten, möchten das Leben ein bisschen noch alleine und unabhängig genießen. Da stellt sich die Frage, ob das nicht aus einem Egoismus herauskommen könnte. Nun, Hiob war in dieser Hinsicht garantiert kein Egoist. Er war bereit, sich zu investieren, zusammen mit seiner Frau, in 7 Söhne und 3 Töchter. Ein guter Freund von mir, der hat das Anliegen gehabt, durch sein Leben hindurch bis ins Alter, FFF. Das hat er auch am Eingang, da wo er wohnt, hingeschrieben, FFF fördert fröhliche Familien. Also, aus der Glaubensgrundlage von Vers 1b kommt eine Familie, die Hiob wichtig war. Und wie wir noch sehen werden, sehr wichtig war. Das Wohl seiner Kinder, auch in geistlicher Hinsicht, war ihm ein großes Herzensanliegen. Und dann lesen wir drittens, nachdem wir seine Person gefunden haben, seinen Glauben und diese Person beschrieben durch seinen Glauben, dann durch seine Familie, drittens durch seinen Besitz. Und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 Jochrindern und 500 Eselinen. Und in sehr vielem Gesinde. Nun, aus Lukas 12, Vers 15 lernen wir etwas Wichtiges im Zusammenhang mit Besitz. Schlagen wir auf Lukas 12, Vers 15. Der Herr Jesus sagt, Gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Also es ist nicht so, dass unser Leben definiert sein soll durch das, was wir besitzen. Es gehört dazu, aber das macht eben die Person nicht aus. Also das Leben soll nicht bestehen durch seine Habe. Aber Hiob war von Gott reich gesegnet und das gehörte auch zu ihm, aber war untergeordnet gegenüber seinem Glaubensleben und gegenüber seinem Familienleben. Er hatte 7000 Stück Kleinvieh. Der hebräische Ausdruck bedeutet nicht nur Schafe, sondern eben Schafe und Ziegen. Im Deutschen wäre das Kleinvieh. Manchmal wird das übersetzt mit Schafe, aber ganz genau ist es Zon. Das bedeutet Schafe und Ziegen. 7000. Und dazu 3000 Kamele. Und wenn man umrechnen möchte, was der Besitz von Hiob war, kann man sich nur mal fragen, wie eine Frau letztes Jahr mich in Niger gefragt hat, als wir da einen Kamelritt gemacht haben: Was denkst du, was kostet ein Kamel? Ja, da hat man so eine Schätzung abgegeben. Und in diesem armen Land, ein junges Kamel, das kostet so in der Größenordnung von 3000 Franken, Schweizer Franken. Und so kauft man also Kamele im Bereich von 3000 aufwärts. Und das mal 3000. Und eben nicht nur 7000 Stück Kleinvieh, sondern 3000 Kamele, 500 Joch Rinder. Was kostet ein Rind heute? Ja, da kann man auch ohne weiteres einen Preis von 4000 Euro hinblättern, je nach Qualität natürlich. 500 mal das und dann noch 500 Eselinnen. Und dazu hatte er ganz viele Angestellte. Und für die musste er auch aufkommen. Also er war auch für ihren Broterwerb verantwortlich. Also man kann sagen, er hatte eine riesige Farm. Und es wird weiter gesagt, nach all der Beschreibung seines Besitzes, er war größer als alle Söhne des Ostens. Diese Beschreibung erinnert an 1. Könige 5, Vers 11, wo es von dem weisen Salomo, der in seinem Sprüchebuch auf Hiob Bezug nimmt, beschrieben wird. Und dort heißt es, Salomo war weiser als alle Söhne des Ostens. Und von Hiob heißt es, er war größer als alle Söhne des Ostens. Und wirklich, Hiob muss man sich so vorstellen, der Mann war wie ein König. In Kapitel 29 gibt er so einen Rückblick auf sein Leben und man ist überwältigt, welche Autorität und welche moralische Kraft in diesem Mann waren. Ich lese Kapitel 29, Vers 25. Oder ab Vers 24 beschreibt er, wie er mit Menschen umging, die kein Selbstvertrauen hatten. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Das heißt, er hat sie angestrahlt und auch wenn sie so hoffnungslos reinschauten, das hat dieses Strahlen bei Hiob nicht weggenommen. Und dann heißt es weiter, ich wählte für sie den Weg aus. Also er hat Menschen beraten, und ihnen erklärt, wie sie in ihrer Unwissenheit, wie es in ihrem Leben weitergehen soll, wie das gehen soll. Und dann heißt es, und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegsschar, wie einer, der Trauernde tröstet. Und wenn man dazu überhaupt das Kapitel 29 liest, dann kommt man einen klaren Eindruck von dieser Person. Wenn er durchs Stadttor ging, Die Fürsten, die haben die Hand auf den Mund getan, nichts mehr gesagt, wenn Hiob kam. Und es war klar, wenn Hiob etwas sagt, dann war es so. Und Leute, arme Leute, die vor Gericht gezerrt wurden, angeklagt wurden, da hat er sich eingesetzt als Advokat und hat die aus den Fängen ihrer Ankläger gerettet. Ein gewaltiger Mann, der also einen unerhörten Rang einnahm. So haben wir also hier seine Person, seinen Glauben, seine Familie, seinen Besitz und seinen Rang. Warum wird uns das so ausführlich vorgestellt hier? Weil er das alles völlig verlieren sollte. Das ist das Drama. Indem diese Höhe am Anfang vorgestellt wird, wird umso deutlicher, welcher Fall dann schließlich eingetreten war. Und jetzt gehen wir weiter zu Vers 4. Und seine Söhne gingen hin und machten im Haus eines jeden ein Gastmahl an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls vorüber waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie. Und er stand früh morgens auf und opferte Brandopfer nach ihrer Zahl. Denn Hiob sprach: Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. So tat Hiob alle Zeit. Wir kehren zurück zu Vers 4. Die sieben Söhne waren so organisiert, dass sie immer wieder Geburtstag feierten. Und zwar mit ihren Schwestern zusammen, alle zehn. Der Ausdruck an seinem Tag bedeutet im Hebräischen an seinem Geburtstag. Und so haben die also übers Jahr verteilt immer eine ganze Serie von Festen feiern können. Und das zeigt also, diese Kinder waren erwachsen, selbstständig und feierten Geburtstag. Und da stellt sich die Frage, ist das eigentlich eine gute Sache, Geburtstag zu feiern? Schließlich kommt ja da alles deswegen völlig schief heraus. Und es gibt ja tatsächlich Leute, gerade auch eine bestimmte Gruppe von Irrlehrern, die sagen, man soll nicht Geburtstag feiern. Begründung? Ja, im Fall von Hiob, an einem Geburtstag, da kamen alle zehn Kinder um. Okay. In 1. Mose 40, Vers 20, am Geburtstag des Pharao musste der Bäcker getötet werden. Auch wieder nicht ein ganz glücklicher Geburtstag. Der Bäcker des Pharao wurde getötet. Und, ja, wie ist es in Matthäus 14, Vers 6, dort bei dem Geburtstag von Herodes Antipas, da hat die Tochter der Herodias getanzt und der König macht eine scheinbar großzügige Offerte und die Offerte führt dazu, dass das tanzende Mädchen den Kopf von Johannes dem Täufer wünscht. Und er wird wegen dieses Geburtstags umgebracht, dieser gewaltige Prophet Gottes. Also, das sind so Geburtstagseindrücke in der Bibel. Darum soll man nicht Geburtstag feiern. Ja, aber wenn eine Sache missbraucht wird, dann ist die Sache nicht schlecht. Und wenn wir zurückkommen auf Jesaja 43, Vers 1, was wir vorher gelesen haben, da sehen wir zwei ganz wichtige Dinge, warum ein Erlöster sagen kann, Gott liebt mich. Ganz persönlich. Und zwar aus zwei Gründen. In Jesaja 43, 1 heißt es, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Gott ist der Schöpfer der Person. Und er sagt weiter, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also, Gott liebt, weil er der Schöpfer ist und Gott liebt, weil er der Erlöser ist. Und es ist ja so, man musste zuerst geboren werden, um wiedergeboren zu werden nach Johannes 3. Und ohne Wiedergeburt kommt man nicht ins Reich Gottes. Also die natürliche Geburt ist die Basis für die Wiedergeburt, die wiederum die Grundlage ist für die ewige Gemeinschaft mit Gott in der Herrlichkeit. Und darum ist es eben eine gute Sache, wenn man Geburtstag feiert, eben nicht um einfach eine Party zu haben, sondern um Gott zu danken, dass er mich gemacht hat. Da kann jedermann sich fragen, wann hast du Gott ausdrücklich gedankt, dass er dich erschaffen hat? Und so erschaffen hat, wie er dich erschaffen hat. Wann hast du gedankt, dass Gott dich als Person wollte? Wie Epheser 1 sagt, von Ewigkeit her. Die Auserwählten wissen, dass Gott mich von Ewigkeit her wollte. Auserwählt für sich selbst. Und darum, die Erschaffung ist Grund zu Dank und die Wiedergeburt ist Grund zu Dank, die Erlösung ist Grund zu Dank. Und so gehört beides eben zusammen und beides hat Bedeutung. Aber eben, Hiob hat diese Kinder nicht gehindert, eine schöne Feier zu haben. Aber er stellt sich immer wieder die Frage, vielleicht war dieses Fest ein Anlass, dass sie innerlich von Gott weggekommen sind. Und das ist sehr interessant in Vers 5. Er sagt, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. Nicht öffentlich, nicht sichtbar, im Herzen drin. Hier sehen wir, dass dieser Vater Hiob sich Gedanken machte, nicht nur einfach über die Fassade, wie seine Kinder so nach außen wirken, sondern es ging ihm darum, was ist in ihren Herzen. Und diese Erklärung hier, die Mose uns gibt, ist sehr wichtig. Im Weiteren, ab Vers 6, gehen wir in den Himmel hinauf. Und dort werden wir sehen, dass Satan als Ankläger vor Gottes Thron auftritt, und er unterschiebt Hiob falsche Motive, dass es ihm eigentlich nur darum geht, Gott zu dienen, weil es ihm gut geht. Also alles sei eine Fassade, äußerlich. Der Satan sieht nicht, was im Herzen Hiobs ist. Aber schon hier sieht man, Hiob ging es um das, was im Innern vorgeht. Er war nicht ein Fassadenmensch. Im Islam ist es zum Beispiel ganz wichtig, weil der Islam gehört zu Religionen, die man nennt Religionen der Öffentlichkeit. Alles, was sichtbar ist, alles, was Menschen sehen können, das muss stimmen. Was im Versteckten geschieht, das ist zweitrangig. Aber was auf jeden Fall stimmen muss, ist das nach außen. Und das führt eben dazu, dass Menschen in diesem Klima erzogen werden zu Äußerlichkeit und das Innere ist nicht so wichtig. Und die Bibel zeigt uns genau das Gegenteil. Gott will Wahrheit im Herzen. Und das sieht man hier bei Hiob. Und er hatte Angst, dass also irgendetwas innerlich falsch gegangen ist, ohne dass man es äußerlich sehen kann. Und darum hat er die Kinder nach dem Fest gerufen und hat geopfert, Brandopfer geopfert, für verborgene Sünden. Das ist auch der Grund, warum später im Judentum, im Tempeldienst, Brandopfer benutzt wurden für Gedankensünden. Ich war in 3. Mose 1 bis 7 werden die Opfer, die Gott Israel vorgeschrieben hat, vorgestellt. Die vier blutigen Opfer sind Brandopfer, Friedensopfer, Sünd- und Schuldopfer. Sündopfer musste man eben geben, wie der Name sagt, wenn man gesündigt hat. Und das war eine Tatsünde. Aber für Gedankensünden hat man Brandopfer genommen. Aber wenn man in 3. Mose 1 liest, die Brandopfer sind Opfer zur Verherrlichung Gottes. Und da geht es gar nicht um das Thema Sünde. Aber eben, man hat im Judentum und dann auch im Tempel zur Zeit des Herrn Jesus, hat man das so praktiziert, für Gedankensünden hat man Brandopfer gebracht. Brandopfer hat man gebracht, überhaupt, um Gott anzubeten, als freiwillige Opfer. Aber die konnte man eben auch bringen für Gedankensünden. Und darum hat eben dieses Brandopfer so eine besondere Bedeutung hier. Es geht hier um Sünden, die nicht offensichtlich waren, aber vielleicht verborgen waren. Und Hiob hatte als gewissermaßen Priester in der Familie dieses Anliegen, für das geistliche Wohl seiner Kinder zu sorgen, obwohl sie erwachsen waren. Und in dem Zusammenhang stellt jemand noch eine Frage, und zwar in Prediger 7 heißt es in Bezug auf Geburtstag Folgendes: Besser ein guter Name als gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, an dem einer geboren wird. Also, der Todestag besser als der Geburtstag. Was bedeutet das? Nun, das Buch Prediger besteht aus einer ganzen Serie von Teilen. Und jeder Teil ist am Schluss gekennzeichnet mit Freude. Also der letzte Teil, der beginnt mit Freude. Und nun, in diesem Teil, in dem dieser Vers steht, der geht von Kapitel 6, Vers 1 bis Kapitel 7, Vers 14. Und hört dort mit Freude auf, mit guter Dinge sein. Und nun in diesem Abschnitt, jeder Abschnitt hat ein besonderes Thema, in diesem Abschnitt geht es um das Thema Anfang und Ende. Und Salomo erklärt, es ist wichtig, dass man das Leben vom Ende her anschaut. Am Anfang kann manchmal alles so vielversprechend aussehen, aber wenn einmal das ganze Leben vorbei ist, im Rückblick, da sieht man, was wirklich von Wert war und was nicht. Und darum sagt er hier eben, der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt, weil der Tag des Todes dann deutlich macht, was bleibt, was wirklich von Wert im Leben war. Und in diesem Sinn heißt es dann in Hebräer 13, dass man der Führer gedenken soll, die eben schon verstorben sind, und man soll ihren Glauben nachahmen, indem man den Ausgang ihres Wandels anschaut. Also wenn man sieht, wie jemand treu war in seinem Leben, nicht nur einige Jahre, sondern bis zum Ende. Und dann versteht man, warum der Tag des Todes besser ist als der Tag der Geburt. Der Tag des Todes ist in dem Sinn die Stunde der Wahrheit. Gehen wir noch weiter, und zwar in den Himmel hinauf. Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zum Satan: Woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde. Vollkommen und rechtschaffen, gottfürchtend und das Böse meidend. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast nicht du selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg. Das sind ganz erstaunliche Dinge, die uns hier in der Bibel mitgeteilt wird. Die Söhne Gottes, das sind Engel. Schon in 1. Mose 6 ist die Rede von den Söhnen Gottes. Und wenn man das vergleicht, 1. Mose 6, mit den erklärenden Bemerkungen von Judas im Judasbrief, da sieht man, diese Söhne Gottes sind Engel. Und zwar werden die gefallenen und die nicht gefallenen Engel werden als Söhne Gottes bezeichnet in der Bibel. Warum Söhne Gottes? Weil die Engel ganz besondere Wesen sind. In Hebräer 1, 13 wird gesagt, sie sind dienstbare Geister. Also es sind Geister, die von Gott erschaffen worden sind, um ihm zu dienen. Und diese Geister sind alle direkt von Gott erschaffen worden. Es gibt in der Engelwelt nicht eine Abfolge von Generationen, wie in der Menschheit. Gott hat Adam und Eva, die ersten Menschen, erschaffen. Aber die weiteren Menschen, die hat er gemacht, eben durch die Generationenabfolge. Aber bei den Engeln, kann man sagen, ist jeder eine direkte Erschaffung Gottes aus dem Nichts. Und darum werden sie Söhne Gottes genannt. Und nun erfahren wir hier, dass also die Engel immer wieder sich versammeln vor Gott. Das sieht man übrigens auch in 1. Könige 22, Vers 19 und 2. Chroniker 18, Vers 18. Dort sagt der Prophet Micha zur Zeit von Ahab, ich habe eine Vision gesehen, Gott auf seinem Thron und die Engel zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Also Gott tritt dort auf als der oberste Richter, umgeben von der Engelwelt. Und jetzt sehen wir aber, erstaunlicherweise hat der Satan selber Zugang in die Gegenwart Gottes. Und eben, wie 2. Chroniker 18, 18 sagt, Gott sitzt auf seinem Thron. Was ist der Thron Gottes? Nun, in der Offenbarung erfahren wir, zum Beispiel in Kapitel 11, Vers 19, im Himmel gibt es einen originalen Tempel Gottes. Und wie im Abbild auf der Erde, in der Stiftshütte, später im Salomo-Tempel, später im zweiten Tempel, im Allerheiligsten, da haben wir gewissermaßen Gottes Ort seiner Herrschaft. In der Stiftshütte und im Salomo-Tempel war dort die Bundeslade. Und über der Bundeslade thronte Gott. Wie es heißt im Psalm 80 am Anfang, der du thronst zwischen den Cherubim. Die Cherubim aus Gold waren ein Stück mit dem Deckel der Bundeslade. Der du zwischen den Cherubim thronst, strahle hervor. Und so ist das Allerheiligste Gottes Thronsaal. Im Himmel, im Original, ist das so. Und die Engel haben Zugang und selbst der Satan. Ein Engel, der ganz am Anfang gesagt hat, dass er sein will wie Gott und deswegen gestürzt wurde und zum Satan wurde. Wie Jesaja 14, Vers 12 das beschreibt und folgende. Und auch Ezekiel 28, Vers 12 und folgende. Und dieser Satan kommt also vor den Thron Gottes, und zwar als Ankläger. Das hebräische Wort Satan, das ist ein Fachausdruck für einen Ankläger vor Gericht. Und darum auch das Verb Satan heißt widerstehen als Ankläger. Und zwar feindlich widerstehen. Ein feindlicher Ankläger vor Gericht. Im Neuen Testament wird der Satan auch genannt Teufel. Und das geht zurück auf das griechische Wort, durch gewisse sprachliche Abwandlungen. Das griechische Wort im Neuen Testament ist dafür Diabolos. Ganz wörtlich Durcheinanderbringer. Dia, durch, und Bolos, Werfer. Wie ein Ball herumwirft. Bolos ist mit Ball sprachlich verwandt. Der Diabolos ist ein Durcheinanderwerfer, aber man muss wissen, das Wort Diabolos bei den alten Griechen bedeutete ein Verleumder. Also einer, der angreift eine andere Person und sie schlecht macht. Und so ist Diabolos, Verleumder, genau das die Entsprechung zu Satan, Ankläger, feindlicher Ankläger im Alten Testament. Und natürlich, wenn man verleumdet, dann bringt man alles durcheinander. Das ist unglaublich. Durch Verleumdung kann eine ganze Gemeinde auseinanderbrechen. Das ist eben ein Durcheinanderwerfen. Aber nicht allgemein, sondern das Wort meint ganz speziell das Durcheinanderwerfen durch Verleumden. Und wir lesen auch in Sacharja 3, da sieht der Prophet Sacharja in der Vision den hohen Priester zu seiner Zeit und der Satan, der kommt und den hohen Priester vor Gott anklagt, feindlich anklagt. Und davon lesen wir auch in der Offenbarung, ich schlage auf, Offenbarung 12. Dort wird nämlich beschrieben, wie der Tag kommen wird, an dem der Satan definitiv aus dem Himmel geworfen wird und nicht mehr Zugang hat. Offenbarung 12 beschreibt, dass genau 3,5 Jahre bevor der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit als König Messias kommen wird, wird der Teufel auf die Erde geworfen. Ich lese aus Offenbarung 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Ein Name für den Teufel. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und er gewann nicht die Oberhand. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel, griechisch Diabolos, und Satan, hier das hebräische Wort, genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Noch 3,5 Jahre und darum wird das der letzte und schrecklichste Weltkrieg werden, der in der Offenbarung beschrieben wird. Aber hier erfahren wir, der Teufel macht das bis zum heutigen Tag und noch darüber hinaus. Er geht in den Himmel und klagt die Gläubigen vor Gott an. Genauso wie er das mit Hiob gemacht hat. Also Hiob ist wichtig für alle Gläubigen, um zu verstehen, was im Himmel abgeht. Hiob wusste davon nichts, als das Unglück über ihn kam. Und wir wissen auch nicht, was im Himmel gesprochen wird und welche Verleumdungen da besprochen werden. Aber hier gibt uns Gott einen Blick hinter die Kulissen. Und das ist sehr, sehr wertvoll, wie wir noch sehen werden. In der Zwischenzeit wurde noch eine weitere Frage gestellt. Haben die Engel auch einen eigenen Willen? Und das kann man mit einem klaren Ja beantworten. Und zwar ist es so, dass die Engel ganz am Anfang sich entschieden haben. Ein Teil der Engel blieb Gott treu. Und diese Engel, die werden genannt in 1. Timotheus, in 2. Timotheus 4, die auserwählten Engel. Das sind die, die sich selber entschieden haben, wir wollen Gott die Treue halten. Aber einer, der zum Satan geworden war, wollte sein wie Gott, hat gegen Gott rebelliert und er hat einen Drittel der Engelwelt mit sich gezogen. Und die Engelwelt macht Hunderte von Millionen aus, wie wir aus Offenbarung 5 erfahren. Ein Drittel mit sich gezogen und die werden in der Bibel Dämonen genannt. Und diese Entscheidung war definitiv. Die Bibel lehrt in Hebräer 2, dass Gott die Engel nicht ergreift, um sie wieder herauszuführen und zu befreien. Das macht er nur mit den gläubigen Menschen. Und so war diese Entscheidung am Anfang definitiv. Warum ist es bei Adam und Eva nicht definitiv gewesen? Warum gab es dort einen Weg zurück? Der Grund ist der, in 2. Petrus 2 wird uns gesagt, dass Engel an Kraft und Weisheit größer sind als die Menschen. Also die Engel übersteigen in ihrer intellektuellen Fähigkeit die Fähigkeiten der Menschen. Und für sie war am Anfang völlig klar, was das alles beinhaltet. Viel klarer, als es für Adam und Eva war. Und darum war ihr Fall definitiv. Aber im Fall von Adam und Eva hat Gott eine Möglichkeit der Erlösung und der Rückkehr gegeben. Und dann auch für ihre Nachkommen. Nun ist es also so, der Teufel kommt da vor den Thron Gottes und Gott stellt die Frage zuerst, woher kommst du? Vers 7. Und der Satan antwortet dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Da erfahren wir auch wieder interessante Dinge. Der Teufel ist also ständig auf Weltreise. Immer unterwegs, auf der ganzen Erde. Und er hasst die Menschheit. In Johannes 8 nennt der Herr Jesus den Teufel den Menschenmörder von Anfang. Der Fall des Satans fällt ja zusammen mit zeitlich mit dem ersten Schöpfungstag. Und es beginnt mit: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dort beginnt der erste Schöpfungstag. Und in 1. Johannes 3 lesen wir: Der Teufel sündigt von Anfang an. Also dort ist dieser Sündenfall geschehen und der Teufel wurde gestürzt. Aber jetzt wird hier klar, dieser Gestürzte hat ja nachher Adam und Eva zu Fall gebracht. Warum? Weil er die Menschheit hasste und umbringen wollte. Und das gilt bis zum heutigen Tag. Und dieser Hass auf die Menschheit kommt eben darin zum Ausdruck, dass er in der ganzen Welt herumgeht. Wo kann er der Menschheit schaden? Aber was wir hier auch erfahren ist, er ist nicht allgegenwärtig. Der Teufel ist nicht ein Gegengott. Es gibt nur einen Gott. Der ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Aber die Engel sind örtlich gebunden. Und darum heißt es hier, dass er die Erde durchstreift. Also wenn der Teufel in Kalkutta ist, dann ist er nicht gleichzeitig in Zürich oder in, sagen wir, Buenos Aires. Er ist nur an einem Ort gleichzeitig. Aber weil er Hunderte von Millionen Engeln mit sich gezogen hat, kann er sie weltweit überall stationieren. Und so ist das Böse aus der Engelwelt überall aktiv. Auch 1. Petrus 5, Vers 8 sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er ist nicht überall, aber er geht umher und sucht, wen er verschlinge. Und in Daniel 10, Verse 13 und 14 erfahren wir, nachdem Daniel 3 Wochen gebetet hatte, kommt ein Engel zu ihm und sagt, dein Gebet war schon von Anfang an erhört worden. Aber ein anderer Engelfürst, ein gefallener Engelfürst, der über Persien steht, hat mir Widerstand geleistet. Und deshalb konnte ich erst kommen, nachdem Michael, einer der ersten Fürsten, mir zu Hilfe kam. Und so hat ein Engel dort 3 Wochen Verspätung. Das ist sehr tröstlich. dass also nicht nur Menschen zu spät kommen können, sondern auch Engel. Natürlich haben die ganz andere Möglichkeiten, sich zu bewegen, aber sie sind an Raum und Zeit gebunden. Nur Gott steht über der Zeit und über dem Raum, weil er allgegenwärtig ist und ewig ist. Und so sagt er also, er kommt da von daher. Und dann geht Gott direkt auf Hiob. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Gott nennt ihn mein Knecht Hiob und gibt ihm ein unglaubliches Zeugnis. Es gab damals keinen Menschen auf der Erde, der so war wie Hiob. Seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde. Und Gott benutzt genau die Ausdrücke, die Mose benutzt hatte in Vers 1 über das Glaubensleben. Vollkommen, also ungeteilt, rechtschaffen, gottfürchtend, das Böse meidend. Gott beurteilt die Person von Hiob auf diese Art und Weise. Und was macht der Teufel? Er sagt, das stimmt nicht. Er widerspricht, er hat eine andere Beurteilung der Person von Hiob. Und er sieht Hiob als einen, der eine Fassade hat, und hinter der Fassade stimmt es nicht. Jetzt haben wir zwei verschiedene Ansichten. Ja, so ist es. Wenn Personen beurteilt werden, dann gibt es solche, die beurteilen so und andere beurteilen so. Der Teufel sagt, das ist alles Eigennutz. Hiob hat nur diese Gottesfurcht, weil es ihm so gut geht. Gott hat ihn, sein Haus und alles, was er hat, eingezäunt. Also es gab einen Schutz um Hiob und um seinen Besitz herum. Und der Ausdruck eingezäunt im Hebräischen bezeichnet eine Dornenhecke, die man früher benutzte, um ein Grundstück abzugrenzen, so wie wir es heute in einem entsprechenden Fall mit Stacheldraht machen würden. Also wer da in den Besitz eindringen wollte, der wurde von den Dornen unerbärmlich zerstochen. Und der Teufel sagt, ich kann Hiob nicht antasten. Und auch das, was ihm gehört, kann ich nicht antasten, weil Gott es geschützt hat. Der Teufel würde sich gewissermaßen verletzen. Und der Teufel sagt, nur deswegen ist Hiob ein treuer Mann. Er ist kein wahrer Gläubiger, er ist eigentlich nur einer, der Gott dient, weil es ihm dafür gut geht. Und jetzt ist das Erstaunliche. Der Teufel sagt, wenn Gott alles antasten würde, was er hat, dann würde sich Hiob von Gott lossagen. Und Gott geht darauf ein. Und er gibt ihm die Erlaubnis, dem Satan, sehe alles, was er hat, ist in deiner Hand. Und mit einer klaren Beschränkung. Wir haben in der Bibel das Wort nur, es ist ein so kleines Wort, aber so wichtig, eingekreist, nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Also es ist so wie bei Bewässerungskanälen. Das Wasser geht, aber der Bauer weiß, was er will, da setzt er einen Damm und stoppt das Wasser. Da macht er den Damm auf und das Wasser geht. Und genau so regiert Gott. Das Böse kann nicht einfach unabhängig handeln, sondern alles hängt ab von der Regierung Gottes. In diesem Fall geht Gott statt, dass da der Damm geöffnet wird, aber dort muss er geschlossen sein. Und so wird gesagt, nur nach ihm strecke dich nicht aus. Übrigens, alles eingezäunt. In Sacharja 2 haben wir noch ein weiteres Bild. Dort heißt es von Jerusalem, dass Gott eine feurige Mauer um Jerusalem her ist. Und übrigens, der Erfinder der Firewall hat das aus Sacharja 2 genommen. Das war ein Jude. Gott ist eine feurige Schutzmauer um die Erlösten her. Und diese Stellen darf man auch heute als Kind Gottes auf sich übertragen. Alles ringsum eingezäunt. Gott ist eine feurige Mauer und das Böse kann uns nicht antasten, es sei denn, Gott gibt irgendwo die Erlaubnis. Und so war es hier. Wir lesen noch, und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Wo kommt dieser Satz noch vor? Es ist wie in der Musik. Das ist ein Thema, das plötzlich wieder aufkommt, aber das kennen wir schon von früher. Natürlich, 1. Mose 4. Der Mörder, Kain, von ihm heißt es, er ging hinweg von dem Angesicht Gottes. Und welche Tragik im Buch Jona. Der Prophet, der nicht gehorchen will, von ihm heißt es, er ging weg von dem Angesicht des Herrn. Das ist der Weg des Satans. Er geht weg vom Angesicht des Herrn. Und dann kommt's in Vers 13. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken. Jetzt ist so ein Geburtstag im Gang. Aber da kommt etwas ganz anderes in Vers 14 und Vers 15. Was macht Mose in Vers 13? Er baut Spannung auf. Wir schauen auf das Haus, wo die 10 Kinder Hiobs versammelt sind und sie feiern Geburtstag. Vers 14, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen und hat das Kleinvieh und die Knechte verbrannt und sie verzehrt. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach, die Chaldäer haben 3 Abteilungen gebildet und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen. Und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, da kam ein anderer und sprach, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von der Wüste her kam von jenseits der Wüste her und stieß an die 4 Ecken des Hauses. Und es fiel auf die jungen Leute und sie starben. Und ich bin entkommen, nur ich allein muss dir zu berichten. Plötzlich kommt dieser schreckliche Tag. Eines Tages, Geburtstag, die Spannung wird aufgebaut, aber um dann am Schluss all der Schläge, das auf den Höhepunkt zu bringen, wo nämlich gerade diese Geburtstagsfeier gestört wird durch Tod und Verderben. 4 Schläge kommen über Hiob. Er selber überlebt. Gott hat gesagt, nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und es war nicht Gottes Hand. Nicht wahr? Der Teufel sagt in Vers 11, strecke einmal deine Hand aus. Und Gott sagt in Vers 12, sehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nicht Gott rührt Hiob an, aber er erlaubt es, dass die Hand des Teufels ihn, seinen Besitz, antasten darf und seine Familie. Und was haben wir hier? Zuerst Krieg. Die Sabäer, eigentlich müsste man sagen Schabäer, denn im Hebräischen sind das die Leute von Sheva. Das Königreich von Sheva, wo die Königin von Sheva viel später zu Salomo gekommen war, das ist ein Königreich ganz unten im heutigen Jemen. Und von dort, also von Jemen her, kamen die hoch zum Land Uz und haben da einen Überfall gemacht, einen Kriegsüberfall, alle Knechte getötet und Kriegsbeute mit sich genommen. Und der Zeuge war noch nicht fertig und da kommt schon ein anderer und sagt, eine Naturkatastrophe ist geschehen. Also nicht ein Krieg, der von der Bosheit des Menschen ausgeht, sondern Naturkatastrophe. Feuer vom Himmel, das heißt, ein Blitz vom Himmel ist gekommen und hat die Knechte getötet und die Schafe und Ziegen. Und er war noch am Reden und dann kommt wieder einer und er sagt, es ist Krieg geschehen. Die Chaldäer, das ist ein Volksstamm, der kommt von dem Süden des heutigen Irak her. Die sind da rübergekommen zum Land Uz und haben Krieg gemacht, Kriegsbeute mit sich genommen und alle Knechte bei den Kamelen getötet. Und während der Zeuge noch redete, kommt ein weiterer und sagt, all deine Kinder sind tot. Eine Naturkatastrophe. Also wir haben zweimal Krieg und Raub mit Mord und zweimal eine Naturkatastrophe. Und was man auch sieht in diesen Katastrophen, kann man Design erkennen. Also ein ganz genaues zeitliches Planen. So wie das typisch ist für Al-Qaida. Die haben sich vorgenommen, an ganz bestimmten Daten, wie zum Beispiel 9/11, weil das entspricht der Notfallnummer in Amerika, 9/11, einen Angriff zu machen, aber nicht nur an einem Ort, sondern versetzt an einem anderen Ort zeitgleich noch einen Anschlag. Immer wieder so gebündelt. Das ist die Art, wie der Teufel handelt. Und da sieht man also, das war nicht Zufall, was hier gekommen ist, sondern da ist ein Plan dahinter. Zweimal Krieg, zweimal Naturkatastrophe. Und was wir hier erfahren, ist dieses Feuer vom Himmel, das hat der Teufel bewirkt. Dieser Wind, das hat der Teufel bewirkt. Und in Hebräer 1, Vers 7 lesen wir, dass Engel ihre Gestalt ändern können und die können als Feuerflamme auftreten oder sie können auch auftreten als Wind. Das war ein Wirken von Satan. Durch Blitz und durch Wind. Wir haben viele Stellen, die sagen, dass Gott all diese Naturmächte in seiner Hand hat. Blitz und Donner und das Wasser und den Wind und so weiter. Aber wir sehen, dass Gott in einem gewissen Maß erlaubt, dass die Engelwelt hier Einfluss nimmt. Zum Beispiel haben wir in Offenbarung 14 eine interessante Stelle, wo gesprochen wird über einen Engel, der Gewalt hat über das Feuer. Ein Feuerengel, der ganz besondere Gewalt hat über dieses Phänomen des Feuers. Und in Offenbarung 16 lesen wir von einem Engel der Wasser. Der Engel der Wasser. Ein Engel, der über das Element, beziehungsweise das Molekül, sagen H2O, eine besondere Gewalt hat. Und auch hier der Teufel. Und die Reaktion, und damit wollen wir schließen, in Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er fiel zur Erde nieder und betete an. Der Teufel war widerlegt. Der Glaube von Hiob war eindeutig echt. Die Beurteilung von Satan, von seiner Person, war falsch. Und die Realität hat das ans Licht gebracht. Welch ein Triumph in der Engelwelt, als man sah, wie Hiob reagiert hatte. Wie das damals üblich war, in der Verzweiflung, als Ausdruck der Verzweiflung, zerreißt er die Kleider, schert die Haare weg, fällt auf die Erde und betet Gott an. Und zwar heißt es in Vers 21, und er sprach, nackt bin ich aus meinem Mutterleib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Ja, man erkennt, mein Besitz war einfach, was Gott mir nach der Geburt gegeben hat. Aber als Mensch, der in die Welt kommt, haben wir nichts. Und das nimmt der Apostel Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 7, neutestamentlich aus dem Buch Hiob wieder auf, diesen Gedanken. Und dann sagt er, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist ein wunderbares Wortspiel im Hebräischen. Adonai Natan, der Herr hat gegeben. Adonai Natan, Adonai Lakach. Yehishem Adonai Mevorach. Also es reimt sich sogar. Der Herr hat weggenommen, möge der Name des Herrn gesegnet, gepriesen sein. Mevorach. Und das ist ein wunderbares Wortspiel. Das wusste natürlich Hiob nicht. Aber wenn wir anschauen, der Teufel hat ja in Vers 5, Kapitel 1 gesagt, Hiob würde sich im Herzen von Gott lossagen. Aber wörtlich steht bei Lossagen im Hebräischen, er würde im Herzen Gott segnen. Und zwar Segen, Segen als Abschiedsgruß. Adieu heißt ja Gott befohlen. Das ist ein Segenswunsch, ein Segensgruß. Und der Teufel sagt, Hiob wird dir ironisch Lebewohl sagen und sich von dir abwenden. Und er sagt, wenn du tatsächlich das Wort segnen, aber nicht im Sinn, um Gott Lebewohl zu sagen, sondern um den Namen des Herrn zu preisen. Denn das Wort Berech im Hebräischen hat die Doppelbedeutung von segnen und auch preisen. Und wenn es für Gott gebraucht wird, in Bezug auf Gott, dann muss man übersetzen, preisen. In Bezug auf Menschen, segnen. Und er benutzt dieses Wort, aber nicht um Gott Lebewohl zu sagen, sondern um Gott anzubeten. Und Hiob sagt in Vers 22, Mose sagt von Hiob in Vers 22, bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Eine unglaubliche Treue und Hingabe an den Herrn. Aber nächstes Mal werden wir noch mehr erfahren. Wenn wir wieder in den Himmel hinaufgehen und sehen, wie die Söhne Gottes noch einmal vor dem Thron Gottes zusammenkommen.